Wir hören auf Gottes Wort aus Apostelgeschichte 16. Nachdem man Paulus und Silas viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind noch alle hier.« Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um aus meinem Schlamassel herauszukommen? Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft des Herrn Jesus. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Lass uns kurz miteinander beten. Vater, danke für dein Wort, das heute genauso lebendig ist wie früher. Und wir bitten dich um Weisheit für Ruben, dass er dein Wort verkündet. Und wir bitten, öffne du unsere Herzen, unsere Augen und unsere Ohren, dass wir dein Wort hören. Amen.
Ja, Menschen erleben die verändernde Kraft Gottes, den lebendigen Gott. Wir schließen heute unsere kleine Serie über super spannende Geschichten aus der Heiligen Schrift, wo Menschen den lebendigen Gott begegnen und eine Neuausrichtung ihres Lebens erfahren. Wir waren mit Jakob, dem Stammvater Israels, der sein Leben lang abgehauen war vor sich und auch vor dem, was er tat, am Fluss Jabbok, wo er mit Gott gekämpft hat und gerungen hat und eine Neuausrichtung und Segen erfuhr. Wir waren mit Mose in der Wüste, der schon abgeschlossen hatte mit seinem Leben und dem am Tiefpunkt seines Lebens der lebendige Gott begegnet. Ich bin da für dich und dein Volk und der die Menschen in die Freiheit führt. Letzte Woche waren wir mit König David in der tiefsten Stunde seines Lebens, in seiner großen Dunkelheit, wo Gott ihn, weil er ihn von Herzen liebt, konfrontiert hat mit seiner größten Schuld, damit er frei werden kann von den Fesseln, die er getan hatte und damit andere Menschen leben können. Und heute reisen wir ins Jahr 50 nach Christus, nach Griechenland, wo die erste christliche Gemeinde entstand, in Philippi, in ein Gefängnis der römischen Kolonie damals. Zu Paulus und Silas, die dort zu Unrecht sitzen, weil sie verurteilt wurden, zu den Mitgefangenen, die hörten, wie sie auf einmal in der Nacht da den ersten Eurovision Song Contest anstimmten, und zu einem Gefängniswärter, einem Römer, der aus einem Prügelknaben ein liebevoller Mensch wird. Und das Schöne ist, dass in dieser Geschichte, das werden wir gleich noch sehen, die ganze Auferstehungskraft von Jesus, das neue Leben durch seinen Geist sich zu allen durchbricht, zu Paulus und Silas, zu den Mitgefangenen, die das hören, und dann auch zu denen, die ihn noch überhaupt nicht kennen, zu diesem Gefängniswärter. Und ganz egal, wo du auch heute im Glauben stehst, ob du Gott schon vielleicht persönlich erfahren hast oder nicht, vielleicht schon lange mit ihm unterwegs bist oder ihn noch gar nicht persönlich kennst. Es wird für jeden etwas dabei sein. Und ich kann euch sagen, ich habe dieses Bibelwort, diese tolle Geschichte schon gefühlt wahrscheinlich 50 Mal gelesen, schon Exegesen drüber gemacht, ausgelegt. Und trotzdem, die Bibelgeschichten, sie werden mir nie langweilig. Und je älter ich werde, ich weiß nicht, warum das so ist, ob man tiefer das Leben kennt oder auch sein eigenes Leben und auch Gott kennenlernt, mir werden die Geschichten nie langweilig und sie sprechen immer wieder neu zu mir. Und zwar auch, weil hier in dieser Geschichte, die nicht nur die erzählte Geschichte zu uns redet, die Worte, sondern auch alles, was dort geschieht. Hier berühren sich wirklich die irdische sichtbare Welt und der Himmel, die Welt Gottes in einer wunderbaren Art und Weise. Und das kann man an den Bildern sehen, die das gemacht wird. Es ist wieder eine Nachtgeschichte um Mitternacht. Es geht los in der Dunkelheit, in der tiefsten Zelle, in der Verzweiflung. Keine Freude. Und auf einmal geht ihnen Paulus und Silas ein Licht von Jesus auf, auch indem sie ihm ihr Leid klagen und zu ihm beten. In Liedern begegnet ihnen Jesus und sie sind frei. Da geht es nicht nur um ein Erdbeben, da wackelt nicht nur die Erde in Philippi. Da bricht nicht nur die Erde auf, sondern da bricht etwas in Menschen auf. In den Gefangenen bricht etwas auf, im Gefängniswärter bricht etwas auf. Nicht nur die Grundmauern des Gefängnisses wackeln, sondern die Fundamente, worauf der Gefängniswärter bisher sein Leben gesetzt hatte. Sie kommen ins Wackeln. Hier werden nicht nur physische, sichtbare Fesseln gesprengt, sondern die Fesseln in Herzen, die wir gleich noch sehen werden. Hier öffnen sich auf einmal Türen. Jesus selber öffnet sich Türen zu Paulus und Silas, zu den Gefangenen, zu dem Gefängniswärter. Und hier ist aber auch die Geschichte, wo sich die Tür zum Evangelium nach Europa öffnet, zum ersten Mal. Die geöffneten Türen von Jesus, Anfang in Herzen von Menschen, dann bis in die Gesellschaft hinein. Und während am Anfang verwundete Männer irgendwo sitzen und nur noch heulen, am Ende sind sie eingeladen zu einem großen Fest und das alles mitten in einer Nacht. Und es ist total hell, weil der auferstandene Jesus mit seiner Auferstehungskraft überall ist. Drei kurze Impulse, die mir neu wichtig geworden sind. Ein erster: Jesus schenkt Licht in dunkelster Nacht. Nachdem man Paulus und Silas viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis und man befohl dem Gefängniswärter, sie gut zu bewachen. Es wird bewusst betont, sie haben viele Schläge bekommen. Sie waren in Philippi, sie hatten überhaupt nichts Böses getan. Sie hatten einer Frau, die als Wahrsagegeist arbeitete, einfach ihren Dienst unterbunden, weil sie spürten, da lebte ein böser Geist in ihnen und das hat die Wirtschaftsordnung in Philippi gestört. Und wenn du die Mächte des Bösen angreifst, dann gibt es oft Widerstand und dann haben sie sie vor die Stadtoberen geschickt und sie gesagt, wer unsere römische Ordnung und die Wirtschaftsordnung kaputt macht, dem werden wir das Rückgrat brechen. Und darum gibt es 39 Schläge auf den Rücken. Man möchte Menschen das Rückgrat brechen, hat es auch oft genug geschafft, einfach klein geprügelt. Und wie Schwerverbrecher sitzen sie nun in der Zelle, in einem Gefängnis. Gefängnisse sind ja nie schön bis heute, aber es wurde bewusst gesagt, bis ins Innerste. Das waren noch Höhlen, die ausgegraben wurden, ohne Fenster, ohne Frischluft. Kein Millimeter Licht und dann vielleicht ein bisschen Stroh auf dem Boden und dann hat man sie noch, um sie extra zu quälen, die Füße in einen Block gelegt, damit sie auf dem Rücken lagen und noch schön ihre Wunden spürten. Und das sollte sie dann rehabilitieren von ihren dummen Gedanken. Es ist absolut dunkel um Paulus und Silas herum und dann kommt aber diese spannende Wende. In Mitternacht, als es am dunkelsten ist, fingen Paulus und Silas auf einmal an zu beten und als zweites fingen sie an, dem Gott Israels Loblieder zu singen, Hymnen, wie es im Griechischen heißt. Bevor wir zu den Liedern kommen, heißt es, sie beteten. Und das ist hier, der wird auch der weiteste Begriff benutzt. Und ich bin mir sicher, sie haben ohne Worte vielleicht gebetet. Sie haben erst mal geweint, weil das so wehtat, was ihnen da widerfahren ist. Man liegt auf der Intensivstation, du weißt nicht mehr weiter. Ich bin mir sicher, dass sie auch Jesus gefragt haben, Jesus, was soll das? Man liest gerade noch ein Kapitel vorher, sie waren extra nach Philippi gereist, nach Griechenland, weil der Geist Gottes ihnen eine Vision geschenkt hatte. Ein Mann, der sagt, kommt rüber zu uns nach Mazedonien, nach Griechenland und helft uns. Und voller Begeisterung gingen sie nun nach Griechenland. Sie erlebten, wie Gott schon der Lydia, einer ersten Christin in Europa, das die Herzenstür öffnete, aber nun, obwohl Gott sie dorthin geschickt hatte, erlitten sie viele Schläge und du weißt nicht mehr, warum das gerade passiert. Große Dunkelheit, viele Fragezeichen und sie werden sicherlich auch Jesus ihr Leid geklagt haben. Da bin ich mir 100% sicher, denn in der ganzen Bibel geht das göttliche Lob nie auf Kosten der Klage. Dann werden sie Jesus ihr Leben einfach hingehalten haben und wenn man auch Schmerzen hat, kann man auch nicht wirklich klare Gedanken fassen. Aber dann rufen sie etwas ab, was inwendig in ihnen lebte. Die Lieder Israels, hier heißt es Hymnoi, riefen sie ab und dann fangen sie an, Lieder zu singen. Und wer selber schon mal Lieder gesungen hat oder gedichtet hat, der weiß, dass man, wenn es einem dreckig geht und wenn einem Schmerzen sind, da kann man weder dichten noch irgendwas, sondern sie rufen etwas ab, was tief in ihrem Herzen ist, was sie auswendig gelernt haben. Und sie beten aller wahrscheinlich nach die sogenannten Halal-Psalmen, das war aus dem Liederbuch Israels, die Psalmen 113 bis 118, 6 kurze Lieder, die Jesus auch mit seinen Jüngern am letzten Abendmahl sang. Die haben sie als Kinder schon gelernt in den Synagogen, die haben sie hunderte Male in Gottesdiensten gesungen. Diese Lieder sind durch Melodien und auch in Worte tief in ihrem Herzen verankert. Und das können sie nun in der dunkelsten Stunde abrufen. Und wenn man sich mal anschaut, was in diesen Halal-Psalmen steht, Psalm 113, Herr, der du den Geringen ausrichtest aus dem Staube und du erhöhst den Hilflosen aus dem Schmutz, dass du uns neben Fürsten setzt. Das haben sie abgerufen in dieser dunkelsten Stunde. Psalm 114, super spannend. Sie singen, ich weiß nicht, wie die Melodie war, vor dem Herrn erbebe die Erde. Und Gott erhört dieses Gebet gleich. Und das war ein Auszugspsalm aus Ägypten, das waren Befreiungspsalmen, die singen sie da. Psalm 115, da heißt es, der Herr denkt an uns und segnet uns. Sie wissen, dass Gott sie auch in der tiefsten Stunde nicht verlassen hat. Psalm 116 singen sie, Stricke des Todes hatten mich umfangen und die Schrecken des Totenreichs hatten mich getroffen. Und ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn an, ach Herr, errette mich. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet und meine Augen von den Tränen und meinen Fuß vom Gleiten. Ich weiß, ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Sie spüren in dieser Situation, die so dunkel ist, die so viel vom Tod umfangen hat, die lebendige Kraft Gottes und sie sind quicklebendig und ihr spürt, wie sie befreit sind schon, obwohl sie in Ketten liegen. Psalm 118 beten sie, singen sie. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und er tröstete mich. Der Herr ist mit mir und darum fürchte ich mich nicht. Was können mir denn Menschen tun? Ja, Menschen können mich vermöbeln. Die können mich wirklich bewegungsunfrei machen, bis es nicht mehr geht. Aber wer den Herrn im Herzen hat und wer mit Gott lebt, der ist ein freier Mensch. Und Psalm 118 singen sie auch. Sie wissen, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkünden. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Und das ist der erste Eurovision Song Contest im Jahr 50 nach Christus in Philippi. Und wir spüren hier als allererstes, hier hat noch keine Erde gebebt, hier hat sich die äußere Situation noch nicht geändert. Hier ist es äußerlich dunkel und zugleich ist es durch die Begegnung, durch die Verbindung mit Jesus, durch das Singen der Lieder, ist es total hell in ihrem Leben. Möchte dich an dieser Stelle fragen einmal, was sind die Worte Gottes, die tief in deinem Herzen sind? Was sind die Melodien, die du auswendig gelernt hast? Im Englischen noch viel schöner, heißt auswendig lernen, learning by heart. Das ist ganz tief in deinem Herzen drin. An die der Geist Gottes dich erinnern kann, wenn du in deiner dunkelsten Stunde sein wirst. Und die Stunden werden irgendwann kommen. Woran kann der Geist Gottes dich erinnern? Die Kirchengeschichte ist ja voll von Geschichten, wo Menschen durch auch Lieder zutiefst mit Gott verbunden sind. Ich werde nie vergessen, wir haben früher oft hier im Altenheim an der Holtbrücke gesungen mit den jungen Erwachsenen vor 10 Jahren und haben den dementen Menschen auch auf den Stationen, die gar nicht mehr reden konnten, mit denen alte christliche Lieder gesungen. Ne? Solange mein Jesus lebt und meine Kraft mich bebt. Und dann fangen die Alten an zu weinen, sie fingen an mitzusingen, obwohl sie sonst gar nicht mehr mit anderen reden. Und wir standen darum und haben nur geheult und spürten, es ist so hell in dieser Stunde. Die Spirituals der versklavten Afrikaner, Amerikaner auf den Feldern wurden von Weißen versklavt und auf den Feldern entstand die Trotzkraft, die das Reich Gottes hat, dass sie die Spirituals gesungen haben, die bis heute eine befreiende Kraft haben, weil sie spürten, Gott ist bei uns, das neue Reich hat angebrochen, es macht sich breit in uns, obwohl die äußeren Ketten noch da sind. Meine Kinder waren letztes Jahr auf dem Sommerlager und sie hatten eine krasse Sache erlebt. Sie hatten ein Geländespiel draußen und es zog ein heftiges Gewitter auf. Es war wirklich gefährlich. Ich habe es mir die Woche auch nochmal von Luise erzählen lassen und die Mitarbeiter sagten so, jetzt hockt euch auf das Feld, man macht so das, was noch sichtbar ist. Die Kinder haben geschrien, die Luise hat auch wirklich geweint vor Schiss. Es hat gedonnert, es hat geblitzt, es war richtig gefährlich. Und was haben die Mitarbeiter und die Kinder gemacht in der Situation? Sie haben angefangen zu singen. Die Lieder, die sie auf dem Sola gelernt hatten. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und dann haben sie in dieser Situation das, was sie auswendig konnten, Gott entgegengeschrien. Und sie haben gespürt, der Herr hat uns geholfen. Halleluja. Darum singen jetzt auch gerade die Kinder oben in der Schatzinsel. Darum wollen wir sie lernen, weil wir brauchen diesen inneren Schatz an gesungenen Liedern, an gesungenen Gottesworten, damit Gott ihn abrufen kann, wenn wir unsere dunkelste Stunde haben. Als ich vor über 20 Jahren meine tiefe Erschöpfungsdepression hatte und auch vor mir selber weglief, gar nicht wusste wohin, hat Gott mir immer ein Lied geschenkt, was ich schon als Jugendlicher gern gesungen hatte. Gott, mein Herr, es ist mir ernst, dieses Lied ist dir geweiht. Und im Refrain dann, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Da könnte ich heute noch heulen, fange auch an zu heulen, wenn ich das weiß, weil Gott hat das Lied über mir ausgesprochen. Und ich wusste, solange mein Weg auch ist und so sehr ich von mir abhaue, ich weiß, dass irgendwann... Oder ich wusste immer, Gottes Gnade ist da und ich werde da rauskommen. Aber dieses Lied hat mich gerettet durch diese Zeit. Und wenn du nicht diesen Schatz an Liedern oder Worten hast, dann fang an, ihn dir drauf zu schaffen. Deswegen singen wir als Gemeinde weiter. Und wir spüren, damit es in der dunkelsten Situation, durch Jesus wird es schon längst hell. Obwohl da noch keine Kette gefallen ist, noch keine Tür sich geöffnet hat, durch das Evangelium, durch die lebendige Gegenwart Jesu hast du einen Freiraum in dir, den du atmen kannst. Jetzt hätte ich den ersten Punkt schon beendet, mache ich aber nicht, denn ich habe heute Nacht, ich konnte nicht pennen, zu spät gegessen gestern und zu gut. Dachte ich noch drüber nach und jetzt sitzen da Paulus und Silas und das heißt ja, die Gefangenen hörten sie. Und was werden die wohl gedacht haben? Das haben die alle noch nie erlebt. Da sind jetzt zwei Männer, und sie breiten ihr Leben vor Jesus aus, sie weinen, sie klagen Jesus, sie stellen ihm ihre Fragen und singen aber auch Loblieder. Sowas kennen die nicht. Und sie werden auf einmal Teil dieser Befreiungsbewegung Gottes. Und heute Nacht, ich lese gerade die Biografie von Joachim Gauck, unserem ehemaligen Bundespräsidenten und auch, der in der DDR lebte, engagierter Systemgegner in der Friedlichen Revolution und später auch Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Und er war ja auch Theologe und er schreibt auch, ich bin gar nicht Theologe und Pfarrer geworden, weil ich den Glauben so toll fand, weil damals waren die Universitäten waren erstmal die Orte des Widerstands, da konnte man noch frei denken. Und trotzdem habe ich heute Nacht seine Bekehrungsgeschichte gelesen und hört sie euch an, muss ich mit euch teilen. Joachim Gauck schreibt, mein Elternhaus war nicht besonders religiös. Aber die Zeit, in der wir lebten und auch verschiedene Menschen führten uns Kinder, das schreibt er, als er noch ein kleines Kind war, näher an Glaube und Kirche heran. Selbstverständlich ging ich als Junge zu Herrn Jamatz in die leerstehende Garage in unserer Straße. Auf den kargen Holzbänken saßen Woche für Woche 20 bis 30 Kinder. Der stoppelbärtige, vielleicht 40-jährige Mann mit dem traurigen Blick und dem knurrenden Magen nach Kriegszeit. Erzählte dann von wunderbaren Dingen und rätselhaften Fernen. Ich hörte fremde Namen wie Esau und Moses. Ich hörte von der Schlange im Paradies, von Jerusalem, der Stadt auf dem Berg. Und zum ersten Mal sprach mir ein Erwachsener von Gott so, als könnte ich ihm begegnen wie einem Menschen. Wenn Herr Jamatz erzählte, wichen Traurigkeit, Hunger und Kälte aus Herrn Jamatz und für kostbare Minuten wurde er ein Bote. Gott beschrieb er als einen liebevollen, fürsorglichen Vater. Für uns war das eine Offenbarung. Viele Väter waren gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Und die bereits heimgekehrten Väter verhielten sich oft herrschsüchtig, prügelten und betranken sich oder wussten alles besser. Aber wenn Herr Jamatz sagte, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern auch göttlich sei, wandelte sich die Garage zur Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott war in den Augen und Worten seines Zeugen. Und in diesen Augenblicken fühlten sich die Flüchtlingskinder heimisch und die Hungrigen satt. Eines Tages verschwand Herr Jamatz. Wir blieben aber getröstet von dem Licht, das er in unseren Seelen entzündet hatte. Mit den Geschichten vom Überleben, vom Auferstehen, von dem Kind im Weidenkörbchen, das ausgesetzt ist zum Ertrinken, aber von einer Prinzessin gefunden wird und zum großen Führer seines Volkes heranwächst. Wie kann man solche Geschichten je vergessen, wenn man ein vielleicht hungriges, vielleicht heimatloses, vielleicht bedürftiges Kind war in der Garage? Und hier seht ihr, dass Gottes Liebe und Botschaft durch zwei verprügelte Männer weitergegeben wurde, die einfach bezeugt haben, die Anteil gegeben haben an den Geschichten Gottes. Danke auch, Sandro, dass du erzählt hast. Schön, dass du eine Großmutter hattest, die, egal was andere sagten, mit dir gebetet hat, die den Glauben mit dir geteilt hat. Und jetzt möchte ich euch einfach Mut machen, uns allen, dass wir weiter die kleinen Körner des Evangeliums, die guten Geschichten, von denen wir selber leben, die uns tragen, dass wir sie großzügig weiter ausstreuen in die Welt. Und sie werden ihre Früchte tragen. Und so war der Herr Jamatz, der die Befreiungsgeschichten der Bibel erzählte, der selber von ihnen lebte, waren mit der kleine Keim der Befreiungsbewegung in der DDR, sodass auch später die DDR von einem Unrechtsregime befreit wurde, weil viele Menschen die Befreiungsgeschichten der Bibel kannten. Ein zweiter Gedanke. Jesus befreit und öffnet die Tür zum Leben. Und dann heißt es, plötzlich geschah ein großes Erdbeben in der damaligen Zeit. Völlig war öfters so, einfach weil die da an einer eurasischen Platte, glaube ich, liegen. Und dieses Erdbeben wackelt an den Grundmauern des Gefängnisses, sodass die Eisenketten, die in den Mauern festgemacht waren, sie sprangen alle heraus. Und durch dieses Erdbeben sind alle Gefangenen auf einmal frei und alle Türen sind geöffnet. Halleluja. Jetzt könnte man denken, wie hättest du die Geschichte weitererzählt? Was hättest du gemacht? Die Geschichte könnte ja auch weitergehen. Und Paulus und Silas ermutigten alle anderen Gefangenen. Ergreift die Freiheit, die Gott uns gerade geschenkt hat. Und der Gefängniswärter, der arme Sack, stürzte sich ins Schwert und bekam den gerechten Lohn für das Römische Reich, das sie zu Unrecht verurteilt hatte. Und alle lobten Gott dafür. Könnte man so erzählen, oder? Das wäre doch mal eine Erfolgsstory für den christlichen Glauben. Halleluja. Aber ihr spürt schon, nein, Gott hat so viel mehr vor. Für die einen sind die offenen Türen auf einmal der Weg in ihre persönliche Freiheit. Und für den Gefängniswärter, der bisher über Leben und Tod mit seinen Schlüsseln verfügte, sind die offenen Türen sein Todesurteil. Jetzt höre man mal auf den Text, das ist krass. Und wir spüren jetzt, dass der Gefängniswärter selber zutiefst ein Gefangener seines eigenen Systems in seinem Kopf und in seinem Herzen ist. Er wacht auf seinem Schlaf aus, rennt zum Gefängnis. Als römischer Gefängniswärter hast du mit deinem Leben gehaftet. Wenn jemand abgehauen wäre, du wurdest dann einfach umgebracht. Er sieht die offene Tür. Er weiß noch nicht, dass die gefangen sind. Er sieht sie, er meinte, sie wären geflogen und darum will er sich umbringen. Er möchte seinem Leben, seinem kostbaren Leben, was Gott ihm geschenkt hat, ein Ende setzen, weil er meint, na klar sind die abgehauen. Warum? Ja, weil das ja jeder Mensch macht. Er ist ein zutiefster Gefangener seines Systems. Was macht er in dieser Stunde? Wie alle römischen Männer damals und Frauen auch, waren die zutiefst beheimatet in ihrer Götterreligion. Sie haben hunderte römische Götter angebetet. Spannenderweise, er ruft keinen der römischen Götter an. Keine Hilfe von den Fundamenten, bis die er auf sein Leben gesetzt hat. Auch in Philippi befragte man das Orakel von Delphi und gab viel Geld aus für Menschen, die einem in den kleinen und großen Herausforderungen helfen sollte. Keine Wahrsagerin wird angerufen, gar nichts. Das, woran er bisher sein Herz gehängt hat, was sein Gott war, ist durch dieses Erdbeben und durch die Situation erschüttert. Und er fängt an, neu Gott zu fragen, ja, wer hält mich denn wirklich? Und man sieht auf einmal, dass ein Mensch, der bisher ein freier römischer Bürger war, tief und fest schlafen konnte. Von einer Sekunde kann sich das Leben ändern und er will sich das Leben nennen. Dieses Erdbeben öffnet diesen Gefängniswärter, wie wir gleich sehen werden, für Jesus, für die Frage, was hält mich eigentlich wirklich? Und das ist ja auch die Lebenserfahrung von den allermeisten Menschen. Dass wir erst dann anfangen, wieder nach dem lebendigen Gott, nach den wirklichen Fundamenten zu fragen, wenn das Leben erschüttert wird, wenn die bisherigen Sicherheiten, die uns das Leben gegeben hat, die uns einen ruhigen Schlaf gegeben haben, nicht mehr da sind. Und keine Bange, ich bin kein Freund von einem Gott, der immer die Erdbeben braucht, damit Menschen für ihn aufgeschlossen werden. Gott ist auch ein Gott für die schönen Tage. Er ist in allem zu suchen und zu loben. Und trotzdem ist es so, dass die Krisensituationen in unserem Leben die bevorzugten Treffpunkte Gottes sind, wo wir uns Menschen hoffentlich aufbrechen lassen für Gott. Es ist mein tiefes Gebet auch für unsere ganze Gesellschaft, in der wir gerade leben. Und die ganze Welt macht gerade Erschütterungen durch. So vieles wird erschüttert und auch durch Corona und auch viele Sicherheiten. Es ist mein Gebet, dass wirklich Menschen wieder anfangen, nach den tieferen Wurzeln, nach dem Schöpfer und Erlöser des Lebens zu fragen. Und unsere Gesellschaft, auch unsere Stadt, braucht unsere Gemeinden, in denen Menschen Jesus, diesen Jesus schon kennen und die ihn dann einander bringen können. Und wenn du vielleicht gerade in einer Erschütterungssituation bist, dann möchte ich dich einladen, auch diese Erschütterungssituation aus der Hand Gottes zu nehmen, weil Gott dich aufbrechen möchte für seine Gegenwart, dass du ihn neuer und tiefer erfährst. Und das gilt nicht nur, wenn du Jesus noch nicht kennst, sondern wenn du auch schon lange mit ihm unterwegs bist. Was öffnet diesen Gefängniswärter noch für Jesus, weil er auf einmal zwei Menschen erlebt und Gefangene erlebt, die völlig neu handeln, die jetzt hat er noch nie so erlebt. Paulus ruft, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Hä? Nein, die sind nicht abgehauen. Jetzt spürt ihr die Freiheit eines Christenmenschen. Paulus und Silas wissen, sie sind frei. Sie sind zu Unrecht verurteilt. Sie werden auch einen Tag später von der Stadt Philippi freigesprochen. Alles gut. Und sie benutzen ihre Freiheit, die Gott ihnen schenkt, nicht aus, nur für sich selber und ihre Mission. Sondern sie sagen den anderen, sie spüren, Gott hat etwas jetzt hier mit uns allen vor. Und sie sagen den Gefangenen, ihr bleibt hier. Und das führt zur Lebenswende vom Gefängniswärter. Er überlebt ein Handeln, was er nicht erwartet hatte. Und ich möchte dich und uns auch alle fragen. Christen singen in ihren Liedern so oft von der Freiheit von, wovon Jesus befreit, von unserer Schuld und von unserer Sünde. Alles schön und gut. Das Neue, was Jesus bringt, ist vor allem, dass du befreit wirst für etwas. Befreit zum Lieben, befreit die dritte Meile mitzugehen mit Menschen, befreit deine Freiheit nicht auszunutzen, sondern sie in den Segen und in den Dienst von anderen Menschen zu stellen. Auch später im 12. Jahrhundert wurde Europa missioniert, unter anderem von den irischen Mönchen, die nicht gesagt haben, wir wollen nur in unserer Heimat bleiben, in Schottland, sondern sie sind aufgebrochen. Sie wussten, ich hänge nicht so sehr an meiner Heimat und ich weiß, dass Jesus mit uns überall ist und darum haben sie sich hineinbegeben in einen neuen Kontext, in eine neue Umgebung, weil sie wussten, Gott wird uns dort zum Segen setzen. Sie haben mit dazu geführt, dass Europa Jesus kennengelernt hat. Das hat den Gefängniswärter aufgebrochen, weil er überraschend gemerkt hat, Mensch, diese Jünger Jesus, sie handeln, wie ich das nicht kenne und ihm begegnet auf einmal Gnade. Sein römisches System war total ungnädig. Ja, wenn du halt auf deine Gefangenen nicht aufpasst, dann wirst du selber einen Kopf kürzer gemacht. Ist sehr effektiv übrigens, ja, so kann man gut mit Menschen umgehen, kannst du gut ketten, ist kein Problem. Aber er erlebt nun durch Paulus und Silas und die anderen das, was wir Gnade nennen, er wird freigesprochen. Und dann ja wunderbar, und dann fällt er auf die Knie und der weiß ja noch, er kennt ja weder den jüdischen Glauben und der weiß auch nichts von Sünde und sonst was. Und er fragt dann einfach nur, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Das ist doppelte Übersetzung, was soll ich tun, um aus meinem Schlamassel herauszukommen? Wie wird es mir am nächsten Tag bei den römischen Behörden gehen? Und dann sagt Paulus ihm einfach nur, nennen wir ihn mal Rufus, lieber Rufus, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn über allem an und setze dein Vertrauen auf ihn, so wirst du Hilfe für deine jetzige Situation erfahren. Und das hört sich ja erstmal wie so ein ganz billiges Evangelium an, ne? Also auf alle Fragen ist Jesus die Antwort, aber es stimmt leider auch. Nicht nur leider, es stimmt wirklich. Und jetzt möchte ich dich mal ganz persönlich fragen, in welchem Schlamassel du vielleicht gerade für dich steckst. Vielleicht hast du gerade, wie Paulus und Silas, viele Schläge in deinem Leben abbekommen, vom Leben. Du fragst dich manchmal, oder vielleicht leidest du gerade an einer Schuld, dass du denkst, boah, ich will eigentlich abhauen, ich würde mich am liebsten auch ins Messer stürzen. Und dann wird dir Jesus sagen, Vertraue Jesus, Jesus ist Herr über deinem Leben und es ist keine Schuld zu tief, als dass Gott sie dir nicht vergeben möchte. Vertraue ihm, nimm seine Vergebung an und tu auch wieder Gutes oder werde ein Freund, der auch wieder etwas gut macht, aber es gibt Hoffnung für dich. Du brauchst dir nicht das Leben zu nehmen, Halleluja, weil Gott dein Leben will, weil Jesus der Herr ist, auch über deine dunkelste Situation. Vielleicht sind einige von uns gerade krank oder ich weiß auch, dass Menschen unseren Podcast hören, die todkrank sind. Wie komme ich raus aus dem Schlamassel? Jesus ist der Herr, auch über die kleinen und die großen Krankheiten. Vertraue auf ihn und er wird dich da durchführen. Und dann kann es geschehen, dass Gott dir manchmal eine Trotzkraft schenkt, wie in der Dunkelheit, dass dein Leben noch verlängert wird und du mit Gottes Hilfe weiterleben kannst. Aber auch viele werden das nicht erleben. Nicht immer ist der Weg geöffnet durch das Meer, wie wir gerade gesungen haben. Das zeigt uns das Kreuz von Jesus. Da hat Gott nicht das Meer geöffnet am Kreuz. Aber er hat es 3 Tage später geöffnet. Für alle ist ein Weg da. Und dann wird Jesus sagen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich bin der gute Hirte für die Schafe und ich habe versprochen, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Keine Krankheit, keine Schuld, wo auch immer du stehst. Das ist eine frohe Botschaft. Vielleicht fühlst du dich verlassen von Menschen, weil Menschen dich zutiefst enttäuscht haben und fragst, ob auch Gott dich verlassen hat. Jesus ist der Herr und er sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Vertraue mir nur, häng dich an mich dran. Und so gilt es immer wieder neu, das Evangelium, die frohe Botschaft. Buchstabier das mal für dich ganz persönlich durch. Was sind die Schläge, an denen du gerade zu leiden hast, dein Schlamassel, aus dem du gerade nicht weißt, wie du da herauskommen sollst? Dann sag, Jesus, du bist der Herr über alles, auch über mein Leben. Und dann schaue, was er dir zu sagen hat, wie du nur eine neue Perspektive finden wirst. Und das gilt auch für unser Land, das gilt auch für Europa, wo gerade so viele Sachen am Wackeln sind, wo Menschenachtung, Menschenwürde, was wir uns schwer erarbeitet haben, wieder verloren gehen. Die Antwort wird darin bestehen, Jesus ist der Herr, erkenne ihn an und folgt wieder Jesus Christus nach, so werdet ihr auch anderen Menschen wieder mit Liebe und Würde begegnen. Viele Junge verzweifeln, unsere Welt geht den Bach runter, auch da, Jesus ist der Herr. Christen glauben nicht an einen Weltuntergang, sondern an Gottes Weltaufgang. Da werden wir die nächsten 4 Wochen beim Leben in der Schöpfungsgemeinschaft drüber nachdenken. Und wir bekennen das, dass bei allem, wo wir auch mitwirken, an der nicht nur an der Zerstörung, sondern auch an der Wiederherstellung der Schöpfung, Jesus wird diese Schöpfung, eine gute Zukunft führen. Das ist unsere Hoffnung. Darum vertraue ihm. Und so sehen wir, dass Jesus hier in dieser Situation nicht nur Türen öffnet, er öffnet die Tür zum Leben, er befreit Menschen auf der Tiefe ihres Daseins. Und zum Ende, ich werde es nur noch nennen aus Zeitgründen, und jetzt kann man die ganze Kraft des Evangeliums noch tiefer sehen, was passiert, wenn der Geist von Jesus in die Herzen und in die Gesellschaft auf einmal fließen, dann spürt man auf einmal, wie Menschen an der Wiedergutmachung der verwundeten Welt Gottes mitwirken. Das Erste, was der Gefängniswärter tut, er wusch ihnen die Wunden aus. Krass. Das System, in dem er selber lebte, was die anderen kaputt gemacht hat, wird er auf einmal ein barmherziger Mensch und er heilt die Wunden, die sein eigenes System den anderen zugeschlagen hat. Und hier sehen wir, dass Glaube nicht nur eine Erhellung des inneren Menschen ist, sondern dass sie in konkrete Taten der Liebe und Barmherzigkeit führt. Und eine Aufgabe der Gemeinde Jesu ist es in dieser Welt, dass wir die Wunden, die Menschen einander geschlagen haben, dass wir sie im Auftrag von Gott heilen und auch etwas wieder gut machen. Wir sehen dann zweitens, wenn der Geist Jesu in die Gesellschaft einfließt und in die Herzen, dann werden aus Feinden und Fremden auf einmal Freunde und Geschwister. Man höre sich das an, lass es wirken, er lud sie in sein Haus ein. Halleluja. Und er deckt ihnen den Tisch. Ihr spürt, Jesus hat uns den Tisch im Abendmahl gedeckt, wir werden es gleich feiern. Ihr spürt, wie Jesus auf einmal in dem Gefängniswärter lebt, dass er seinen Feinden den Tisch deckt und dass Menschen zusammenkommen. Und die Geschichte endet mit großer Freude. Freude breitete sich aus über Gottes verändernde Kraft in allen. Und das ist mein tiefer Wunsch für unsere Kirchen und Gemeinden, auch hier in Bochum, auch für mein Leben, dass unser Leben, unsere Gemeinschaft vor allem, bei allem, was es noch zum Christensein zu geben gibt, etwas von dieser Freude von der befreienden Kraft, von dem Gutsein Gottes widerspiegelt in dieser Welt. Euch Musiker bitte ich schon nach vorne und ich möchte jetzt einfach eine Zeit geben. Wir hören gleich einfach ein Instrumentalstück, bevor wir Abendmahl feiern. Und wo du einfach ganz persönlich nochmal deine Antwort geben kannst. Und ich möchte dich fragen, was hat dich an dieser Erzählung berührt? Wo sitzt du vielleicht gerade in der Dunkelheit und weißt nicht mehr weiter? Sag es Jesus, geh wieder mit ihm in Verbindung. Fang an, ihn anzurufen, zu beten und warte ab, wie er deine Dunkelheit hell macht. Wo spürst du gerade, dass bei dir die Erde bebt? Schau auch auf das, wo Gott dich aufbrechen möchte für sich und lass das zu in deinem Leben. Vielleicht fühlst du dich gerade gefangen in einer Situation. Warte mal ab, wie der Herr Jesus dich innerlich befreien möchte davon. Und wenn du gerade spürst, dass viele verschlossene Türen in deinem Leben sind, dann bitte und bete Jesus herum, dass er Türen öffnet und dass er dir auch Mut gibt, durch die Türen zu gehen.